Das Lied macht ihn krank. Ein Lied für einfältige Kreaturen, verloren in stumpfsinniger Sentimentalität. Warum nicht den von der Wüste verzehrten Leichnam besingen, den Aaliyah gesehen hatte? Hinter dem Filigranwerk der Fenster bewegte sich eine Gestalt zum Balkon. Paul fuhr herum. Der Gola kam heraus in die trockene Glut des Sonnenscheins. Seine Metallaugen schimmerten im Licht. »Was wollen Sie, Hyde?« fragte Paul. Und er dachte, was kann ein Sensuni-Philosoph sagen oder tun, um nur ein Jota der Realität zu verändern, die in diesem Moment vor uns abrollt? »Mein Herr ist bekümmert.« Paul wandte sich ab und starrte zu den fernen Gipfeln des Schildwalds, sah windgehüllte Bogen und sandgeschliffene Pfeiler, schreckliche Nachahmung seiner Stadt. Die Natur parodierte ihn. »Sieh, was ich bauen kann!« Er sah eine Scharte im fernen Felsmassiv, frische Abbrüche eines gigantischen Felssturzes und dachte, dort schlugen wir Shaddam. »Eine Vision«, flüsterte Paul. Als die Tleilaks mich das erste Mal weckten, hatte auch ich Visionen. Ich war rastlos, einsam, ohne es wirklich zu wissen. Meine Visionen enthüllten nichts. Die Tleilaks sagten mir, es sei eine Zudringlichkeit des Fleisches, die Menschen und Golas in gleicher Weise erleiden. Eine Krankheit. Nichts weiter. Paul drehte sich langsam um und sah in die Augen des Gola. Diese metallischen Kugeln ohne Ausdrucksfähigkeit. Von welcher Art waren die Visionen, die solche Augen sahen? »Hyde«, sagte Paul. »Ja, Herr.« »Ich sah einen Mond fallen«, sagte Paul. »Er war fort, zerstört. Ich hörte ein gewaltiges Zischen, die Erde bebte.« »Sie sind von zu viel Zeit trunken«, antwortete der Gola. »Ich verlange den Sensuni und kriege den Mentaten«, sagte Paul. Aber auch das mag sein Gutes haben. Filtern Sie meine Vision durch Ihre Logik, Mentat. Analysieren und reduzieren Sie sie auf bloße Worte, die man begraben kann. Begraben, in der Tat, sagte der Gola. Sie fliehen vor dem Tod, Paul Muad'Dib. Sie stemmen sich gegen den nächsten Augenblick, weigern sich, hier und jetzt zu leben. Vorbedeutungen. Welch eine Krücke für einen Herrscher. Paul fand sich plötzlich fasziniert von einer Warze am Kinn des Gola, einer Warze, an die er sich nur zu gut erinnerte. »Wenn Sie den Versuch machen, in dieser Zukunft zu leben«, sagte der Gola, »geben Sie einer solchen Zukunft dann auch Substanz? Machen Sie sie zur Wirklichkeit? Wenn ich den Weg meiner Zukunftsvision gehe, werde ich dann am Leben sein«, murmelte Paul. »Was bringt Sie auf den Gedanken, ich wolle dort leben?« Der Gola entgegnete schulterzuckend. »Sie verlangten eine substanzielle Antwort von mir.« »Wo gibt es Substanz in einem Universum, das aus Ereignissen besteht?« fragte Paul. »Gibt es eine endgültige Antwort? Produziert nicht eine jede Lösung nur neue Fragen?«
»Sie haben so viel Zeit verdaut, dass Sie Vorspiegelungen von Unsterblichkeit haben«, erklärte der Gola. »Selbst Ihr Imperium, mein Gebieter, lebt nur auf sein Ende hin und muss sterben.
Sie brauchen keine rauchgeschwärzten Altäre vor mir paradieren zu lassen«, grollte Paul. »Ich habe genug traurige Geschichten von Göttern und messianischen Gestalten gehört. Warum sollte ich besondere Gaben benötigen, um mein eigenes Leben und Werk genauso in Ruinen zu sehen wie all diese anderen? Mein niedrigster Küchengehilfe kann das.« Er schüttelte den Kopf. »Der Mond fiel.
Sie haben Ihren Geist vor dem Beginn dieser Vision nicht zur Ruhe gebracht«, sagte Hyde.
»Das ist richtig«, entgegnete Paul. »Ich konnte es nicht. Ist das die Art und Weise, wie Sie mich zerstören, Hyde? Indem Sie mich daran hindern, meine Gedanken zu sammeln?«
»Können Sie das Chaos sammeln?« fragte der Gola.
»Wir Sensuni sagen, nicht zu sammeln, das ist die eigentliche Ernte.«
»Was können Sie sammeln, ohne sich selbst zu sammeln?«
»Ich werde von einer Vision gepeinigt, und Sie verbreiten Unsinn«, sagte Paul ärgerlich. »Was wissen Sie von Vorbedeutung, Hyde?«
»Ich habe das Orakel am Werk gesehen«, sagte der Gola. »Ich habe jene gesehen, die Zeichen und Omen für ihr individuelles Schicksal suchen. Sie fürchten, was sie suchen.
Mein fallender Mond ist real,
flüsterte Paul. Er holte gequält Atem.
Er bewegt sich. Menschen fürchten immer Dinge, die sich von selbst bewegen, sagte Hyde.
Sie fürchten ihre eigenen Gaben. Von nirgendwo kommen Dinge und fallen in ihren Kopf. Wo gehen sie hin, wenn sie herausfallen?
Sie trösten mich mit Dornen, murrte Paul. Ein inneres Licht brach aus dem Gesicht des Gola hervor und verklärte seine Züge mit einem angenehmen Lächeln. Er sagte,
ich gebe ihnen an Trost, was ich kann.
Paul wunderte sich über die momentane Verwandlung. Kannte Hyde einen Kummer, den sein Verstand zurückwies? Oder hatte er selbst eine Vision erfahren?
Mein Mond hat einen Namen,
flüsterte Paul. Er fühlte die Vision wiederkehren. Oder war es eine neue? Und ließ sich von ihr überfluten. Die Luft dieser Zukunft war unheilsschwanger und erfüllt mit dem Bewusstsein von Shannys Abwesenheit. Was er geliebt hatte, war nicht mehr, war wieder zu Wasser und Sand geworden. Mit den Bewegungen eines alten Mannes wandte Paul sich ab und blickte hinaus in die Gegenwart und den Platz vor Alias Tempel. Drei Pilger mit kahlrasierten Schädeln näherten sich dem Eingang auf dem Prozessionsweg. Sie trugen schmutzige gelbe Gewänder und gingen gebeugt gegen den Wind. Einer hinkte, zog den linken Fuß nach. Sie kämpften sich gegen die Windstöße vorwärts und kamen hinter einem Mauervorsprung außer Sicht. Genau wie sein Mond waren sie verschwunden. Und seine Vision lag vor ihm und ließ ihm keine Wahl.
Das Fleisch ergibt sich, dachte er. Die Ewigkeit nimmt zurück, was ihr gehört.
Unsere Körper rührten diese Wasser für kurze Zeit auf, tanzten mit einer gewissen Trunkenheit vor der Liebe zum Selbst und zum Leben, beschäftigten sich mit ein paar Ideen und erwarfen sich dann den Instrumenten der Zeit.
Was können wir davon sagen? Ich kam vor.
Ich bin nicht. Doch ich kam vor.